Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Und wie schon versprochen, befasse ich mich heute mal wieder mit den Vorwahlen in den USA. Oder sind ja eigentlich noch gar nicht Vorwahlen, es ist der Prozess der Kandidatenauswahl bei den Demokraten. Und es ist jetzt ein ganz guter Punkt, da die erste Fernsehdebatte, oder genauer gesagt waren es zwei Fernsehdebatten, jetzt vorbei ist. Was haben diese beiden Debatten mit jeweils 10 Kandidaten gebracht? Ich denke, die Frontrunner, die Führungsgruppe würde man wahrscheinlich, oder Spitzengruppe würde man beim Radrennen sagen, ist ungefähr gleich geblieben, aber die Prioritäten haben sich vielleicht doch etwas verschoben. Joe Biden hat zumindest seine Position nicht verbessert durch diese Debatten, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Er wirkte wie das, was er tatsächlich ist. Alt, altbacken, natürlich mit sehr viel Erfahrung gesegnet, aber auch mit sehr viel Angriffsflächen belastet. Diese Angriffsfläche wurde vor allem offenbart von Kamala Harris, der ich mich dann heute noch ein bisschen mehr widmen werde. Bernie Sanders, der andere alte Mann im Rennen, hat das gebracht, was man erwarten konnte. Sozialistische Rhetorik, ich glaube, seine Unterstützer, die auch schon vor 4 Jahren seine Unterstützer waren, werden mit ihm zufrieden gewesen sein. Es ist aber ein bisschen zu bezweifeln, ob er da mehr Stimmen gewinnen kann unter den Demokraten, die dann beim Caucus in Iowa und bei den darauffolgenden Primaries im kommenden Jahr, beginnend im Februar, abstimmungsberechtigt sind. Biden hat mehr als alle anderen, die dort gesprochen haben, Trump erwähnt und hat sich als das Gegenbild zu Trump dargestellt, aber er hat sich nun wirklich nicht als offensiver, rhetorisch geschliffener, aggressiver Redner dargestellt. Das kann man wirklich nicht sagen. Das Argument für ihn geht ja ungefähr so: Er ist erfahren, er ist noch mit Barack Obama unter demokratischen Wählern sehr populär verbunden und er könnte in breite Bevölkerungskreise ausgreifen über die demokratische Kernwählerschaft, die ja nun eher von Bernie Sanders angesprochen wird. In dieser Debatte konnte man sich aber nur eine andere Frage stellen, nämlich: Wird es Joe Biden face-to-face in einer Debatte mit Trump schaffen, ihn wirklich unter Druck zu setzen? Bei der Art von Rhetorik, die Trump fährt, wird er das ausgleichende, moderate funktionieren? Da kann man seine Zweifel dran haben. Denn er hat gezeigt, dass er auf direkte persönliche Debatten gar nicht vorbereitet ist. Oder nicht gut vorbereitet ist und dann nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Das ist nicht sein Ding. Und nun hatte man ja erwartet und die Führung der Demokraten hatte auch darauf hingewirkt, dass man sich nicht gegenseitig an die Kehle geht in den Debatten. Das klingt erstmal vernünftig. Nicht die eigenen Kandidaten irgendwie schlecht zu machen oder aggressiv gegen sie vorzugehen, aber es lässt, und das hat dann eine Kandidatin gezeigt, natürlich eine Flanke offen. Die potenziellen Wähler wollen auch sehen, wie ihr Kandidat dann Trump angeht. Wie oder ihre Kandidatin. Wie man aggressiv die Schwächen von jemandem anders ausnutzt oder zumindest erstmal offenlegt. Und das hat als einzige in dieser Weise Kamala Harris so gesehen, die ehemalige Generalstaatsanwältin von Kalifornien, vorher von San Francisco, jetzt die Senatorin. Bevor ich zu ihr komme, die, glaube ich, eine ziemlich wichtige Rolle in dem ganzen Vorwahlkampf spielen wird, wenn sie nicht sogar gewinnen wird, noch ein Wort zu Elizabeth Warren, kein alter weißer Mann, aber eine alte weiße Frau, auch 70, Professorin, Juraprofessorin. Sie macht Werbung für sich und ihre Anhänger stehen darauf, damit, dass sie für alles einen Plan hat. Es gibt sogar T-Shirts davon, dass sie einen Plan hat. Und mit meiner Sozialisation sind mir immer Leute verdächtig, die für alles einen Plan haben. Es ist schon bewundernswert, wenn man für gewisse Teile der Welt seines eigenen Lebens einen Plan hat. Aber wenn man für alles einen detaillierten Plan hat und dieser Plan immer und ausschließlich darauf setzt, dass staatliche Behörden etwas tun, dann sind mir solche Politiker außerordentlich verdächtig. Ich glaube, sie kann, wird aus anderen Gründen ohnehin nicht gewinnen, aber sie ist in gewisser Weise ein Symbol für das, was die Demokratische Partei derzeit darstellt. Das ist die etatistische Linke schlechthin. Man ist gegen Monopole, man ist eigentlich gegen freies Unternehmertum, wenn es nicht so Kleinunternehmertum ist, das dann noch politisch korrekte Produkte anbietet. Und man hat für alles eine staatliche Lösung. Bei der Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsversicherung will man Single Payer. Single Payer klingt gut, ist aber was ganz anderes, als was man vielleicht erst vermuten könnte. Der Single Payer ist der Staat. Das Projekt, was Bernie Sanders zuerst schon vor 4 Jahren vorgestellt hat, dem sich aber fast alle anderen anschließen, zumindest widerspricht niemand offen, ist eine einheitliche vom Staat. Der Staat ist nämlich dieser Single Payer. Krankenversicherung. Das würde langfristig die 180 Millionen Amerikaner, die zurzeit eine private Krankenversicherung, egal ob sie in individuellen Verträgen oder in Verträgen, die ihr Arbeitgeber für sie abgeschlossen hat oder noch andere Formen realisiert wurden, das würde die also ihre, würde denen ihre Krankenversorgung und jede Art von Wahlfreiheit nehmen. Und das Wort Single Payer Healthcare ist an sich schon eine Perversion natürlich, denn es ist natürlich nicht eine Single Payer Healthcare, sondern es ist eine Government-Paid Healthcare und das meint eine Taxpayer-Paid Healthcare, also die Steuerzahler bezahlen. Das bezahlen tatsächlich nicht alle dann, auch nicht alle, die Nutzen aus der Krankenversicherung, weil ja nicht alle Steuern zahlen. Und darum ist dieses Single-Payer zwar in gewisser Weise organisatorisch richtig, weil alle Rechnungen vom Staat bezahlt werden, aber natürlich eine Perversion. Es zahlt nicht einer, sondern es zahlen alle Steuerzahler dafür. Oder man macht ein Zwangsversicherungssystem über eine Versicherung, dann zahlen trotzdem irgendwie alle Einzahler. Und das wird einkommensabhängig sein. Das ist in ähnlicher Weise eine Perversion eines Begriffes wie bedingungsloses Grundeinkommen, das natürlich nicht bedingungslos ist. Es bedingt, dass Leute bezahlen. Ohne dass diese Bedingung erfüllt ist, kann man niemandem ein Grundeinkommen zahlen. Aber das ist nur eine kleine Abschweifung zu einem meiner Lieblingsthemen. Elizabeth Warren hat auch Plan dafür, die großen Internetunternehmen zu zerschlagen, Amazon, Google und so weiter. Und natürlich klingt das dann erstmal gut, es sind dann zerschlagen, aber natürlich bringt das eine extreme Regulierung. Eine extreme Regulierung und eine extreme Notwendigkeit für staatliche Behörden, die das dann überwachen, dass nicht wieder ein neues Unternehmen so groß wird oder neue Unternehmen so groß werden mit sich. Sie ist also dafür, die föderalen, die bundesstaatlichen Organisationen, Behörden in den USA massiv zu stärken. Sie will einen Green New Deal. Das ist mit etwas noch mehr Wahnsinn angereichert die deutsche Energiewende, die, wenn man mal von ihren einer Definition der Ziele absieht, vor allem eins ist, total dysfunktional. Und es spielt mit dem Begriff New Deal. Und der hat bei demokratischen Wählern irgendwie so einen positiven Beiklang. Die denken nämlich bis heute, und viele denken das, dass Roosevelt mit seinem New Deal die Wirtschaftskrise beendet hätte und vielen Menschen wieder Arbeit gegeben hätte. Nun, dazu gibt es zumindest eine andere Meinung, unter anderem sehr extensiv beschrieben von Milton Friedman, aber auch von vielen anderen, die gezeigt haben, dass Roosevelt vor allem eins geschafft hat, große Teile der Wirtschaft zu nationalisieren und dass die Überwindung der Krise bereits vorher, die Krise auch wieder selber verursacht durch vieles staatliche Handeln, bereits vorher fast abgeschlossen war, als er dann begann, und dass er eine Zentralisierung, eine Uminterpretation der Verfassung und massiven staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft geschaffen hat, dann auch im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg natürlich. All das verbinden Demokraten bis heute positiv mit dem New Deal, also massive staatliche Interventionen, Aushöhlung von Verfassungsbestimmungen darüber, was der Kongress überhaupt darf, unter einem wohlklingenden Ziel. Früher einfach New Deal, jetzt Green New Deal. Das würde ermöglichen, dass sehr viele bundesweite Gesetze und vor allem bundesweite Subventionen und sogenannte Investitionen möglich wären, die heute nicht möglich wären. Das unterstützen auch im Prinzip alle Kandidaten. Elizabeth Warren kann das am besten formulieren oder am genauesten formulieren. Und vieles andere mehr. Und deshalb ist sie ein Symbol dafür, dass die Demokratische Partei in den USA sehr weit in die etatistische Ecke gerutscht ist. Dass sie glaubt, praktisch jede politische Forderung kann nur realisiert werden oder jedem Prinzip kann nur gefolgt werden, wenn man dafür eine Behörde schafft, einen Umverteilungsmechanismus, eine Subvention. Ich könnte das noch weiter ausführen, würden wir noch zum Bildungssystem kommen. Die wollen die College-Gebühren abschaffen, mit einer rühmlichen Ausnahme. Buttigieg, Mayor Pete aus South Bend, Indiana, der immerhin erkannt hat, dass wenn für alle College-Bildung umsonst wäre, dann die Ärmeren die Reicheren subventionieren würden. Ungefähr so, wie es in Deutschland passiert. Auch die, die gar nicht keine Universität besuchen oder deren Kinder keine Universität besuchen, finanzieren die Universitäten mit. Das ist irre. Man kann darüber diskutieren, wie man Aufstiegschancen für Ärmere, wo die Eltern das nicht bezahlen können oder wo die auch keine Möglichkeit haben, so schnell einen Kredit zu bekommen, wie man das regulieren kann. Aber für alle das staatlich zu finanzieren, das ist auch zutiefst sozial ungerecht. Das interessiert aber weder Elizabeth Warren noch viele andere. Buttigieg hat das, kann man zu seinem Ruhme sagen, immerhin erkannt und auch gesagt. Nicht nur erkannt haben es vielleicht einige, aber es sagt nur einer. An dieser Stelle, bevor ich zu Kamala Harris komme, noch eine Zwischenbemerkung, was ich hier sehr kritisch sage über die Demokraten in vieler Hinsicht. Bedeutet nicht, dass die Republikaner sehr viel besser wären. Jedenfalls nicht die heutigen Republikaner. Trump ist eben auch in vieler Hinsicht ein Etatist. Er hat eine weitgehend vernünftige Steuerreform gemacht, die die Demokraten auch angreifen. Da haben sie große Argumentationsprobleme. Ansonsten ist er in vieler Hinsicht auch ein Etatist und die Republikanische Partei ist eine Partei geworden, in der sehr viel Partikularinteressen vertreten werden, die sich also auch mehr als Lobbyisten anstatt als Regelsetzer betrachten. Das nur nebenbei zur Lage bei den Republikanern werde ich in ein paar Wochen mal kommen. Doch jetzt zum Star und zu einer der Gewinnerinnen des Abends, vielleicht zu der Gewinnerin, zu Kamala Harris. Die Biografie kann man nachlesen. Ich werde bloß ein paar Punkte mal rauspicken. Sie ist von Beginn an, sie ist Sohn eines Ökonomen in Harvard und einer und einer Wissenschaftlerin. Die haben sich dann getrennt, hat dann die Universität besucht, aber Jura studiert mit ganz gutem Erfolg und ist dann, hat schon ein Praktikum bei der Staatsanwaltschaft gemacht und ist dann in die Staatsanwaltschaft gegangen. Dort hat sie Karriere gemacht. Und diese Karriere hat sie von Beginn an mit voller Unterstützung des politischen Apparats der Demokraten gemacht. Sie hat längere Zeit zusammengelebt mit einem führenden Demokraten in Kalifornien. Der hat ja schon sehr früh in ihrer Karriere sehr gute und sehr gut bezahlte, vor allem Nebenjobs verschafft in so verschiedenen Boards. Das ist in Amerika sehr beliebt. Zum Beispiel im California Medical Assistance, in der California Medical Assistance Commission. Das ist ein Gremium, das kontrolliert regelmäßig, wie das Medicaid-Programm, also eines der beiden großen staatlichen Gesundheitsprogramme in den USA, wie und wie viel es an Krankenhäuser zahlt. Da musste man nicht sehr viel arbeiten. Das war sicher eine hochwertige Arbeit, aber es waren ein paar Stunden im Monat und immerhin bekam sie davon $72.000 im Jahr dafür. Und sie hat noch weitere solche Posten gehabt. Das sage ich nur, sie soll so viel, es ist keine Bewertung ihres Lebens, bloß ich will damit nur zeigen, dass sie von Anfang an sehr tief in politische Strukturen verstrickt war, dass sie also nicht etwa nur aufgrund ihrer Qualifikation etwas geworden ist. Ihr Wahlkampf zur Staatsanwältin von San Francisco in den 90ern wurde finanziert von sehr vielen der üblichen demokratischen Spender und sie hat ironischerweise selber, ist auch ein beliebtes demokratisches Thema, sich verpflichtet und von allen anderen, von den Gegenkandidaten die Verpflichtung gefordert, nur 212.000, irgendetwas um $200.000 jedenfalls auszugeben, einzutreiben und auszugeben für diese diesen Wahlkampf, um Staatsanwalt von San Francisco zu werden. Sind dann aber leider doch fast eine halbe Million geworden und sie musste dafür eine Strafe bezahlen. Also sie hat von Anfang an sehr gute Unterstützung gehabt. Und dann ist sie Staatsanwältin von San Francisco geworden, dann ist sie Generalstaatsanwältin von Kalifornien geworden und ist auch wiedergewählt worden, bis sie dann später Senatorin wurde. Und das Interessante ist, dass sie immer etwas geschafft hat, was gute Politiker schaffen. Nämlich so zu tun, als ob ihre Handlungen mit ihren Prinzipien in einem engeren Zusammenhang stehen und geradezu aus diesen Prinzipien folgen, gleichzeitig aber so zu handeln, wie es das Amt erfordert und nicht die Prinzipien. Sie spricht sich heute für Strafrechtsreform aus, vernünftiger Punkt in den USA. Ich denke auch, dass die USA ein viel zu harsches Strafrecht haben und viel zu viele Leute im Gefängnis setzen, vor allem für Verbrechen ohne Opfer, wo niemand direkt zu Schaden gekommen ist. Sie hat zum Beispiel sehr hart vorgegangen gegen Prostitution. Heute sagt sie zwar, man müsste nur gegen die Konsumenten vorgehen. In ihrer Amtszeit hat sie das ganz anders gesehen. Genauso, wenn es um Drogendelikte geht. Sie hat auch in verschiedenen Fällen Fehlverhalten von Strafverfolgungs- und Strafvollzugsbeamten gedeckt. All das hat sie getan. Sie hat es immer getan, weil sie ja gewählt werden wollte. Das sagt sie auch in ihrem eigenen Buch in gewisser Weise. Sie wollte das System von innen ändern, deshalb trotzdem musste sie funktionieren. Was aber, wenn man sich ihre Karriere anguckt, irgendwie ins Auge sticht, ist, dass sie zwei Personen war. Eine Person, die auf den Conventions der Demokraten, auf den ganzen Kongressen, auch in Kalifornien und so überall gesprochen hat. Und wo sie dann sozusagen sozial-liberal, liberal im amerikanischen Sinne gesprochen hat, und eine, die Behördenchefin war. Und da war sie ganz tough und hat eigentlich das gemacht, was man machen muss, nicht um die Wähler so sehr zu beeindrucken, die muss sie auch zu beeindrucken, sondern um in der Behörde gut angesehen zu sein und um die eigene Machtposition zu sichern. Daran war sie die ganze Zeit sehr gut. Sie ist auch eine Wahlmaschine sozusagen. Sie hat auch ihre Wahlen alle gewonnen, bei denen sie angetreten ist, außer ganz zu Anfang mal. Und sie hatte immer die volle Unterstützung des demokratischen Apparats. Sie kommt also nicht aus dem Nichts. Das kann man vielleicht noch zu Mayor Pete sagen. Sie hat eine sehr folgerichtige Entwicklung gemacht. Und sie wusste in öffentlichen Debatten immer, wenn sie attackieren muss. Und das kann ihr großer Vorteil jetzt werden in dieser Vorwahlsaison. Sie hat sich als Erste getraut, den Frontrunner, den führenden Joe Biden, massiv anzugreifen. Und zwar mit mehreren verschiedenen Themen, vor allem mit Themen aus seiner Vergangenheit, mit seiner Unterstützung für Segregationisten, mit Dingen, die damals, wo es um Schulbusse und die und darum ging, dass Kinder zu Schulen in andere Distrikte gefahren werden konnten, damit man dort mehr Mischung unter den Schülern hatte in öffentlichen Schulen und sowas alles. Das wirft sie ihm vor. Das kann sie ihm zu Recht auch aus ihrer Perspektive vorwerfen. Aber sie wirft es ihm in ziemlich aggressiver Form vor. Auch das kann sie machen, weil sie nämlich, und damit komme ich zu dem zurück, was ich zu Anfang gesagt habe, weil sie nämlich kapiert, dass möglicherweise oder wahrscheinlicherweise demokratische Wähler gern auch jemanden haben wollen, dem sie zutrauen, nicht nur allgemein die Trump-Wähler anzusprechen oder die Mitte anzusprechen, sondern Trump auch frontal anzugehen. Und man kann zu ihren politischen Überzeugungen stehen, wie man will, aber das kann man ihr zutrauen. Das hat sie auch als Staatsanwältin natürlich immer wieder bewiesen und vor allem aber auch als Politikerin. Offensichtlich ist auch, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen geradezu trivial, was ich sage, dass sie wirklich eine geborene Politikerin ist. Es geht um das nächste Amt, um das höhere Amt. Und für einen Senator gibt es ja nicht mehr so viel Aufstieg dann. Und es ging ihr auch als Staatsanwältin im Wesentlichen darum. Dass sie prinzipiell in Kalifornien etwas verändert hätte, das kann man schwer sagen. Aber sie hat eine Rhetorik gehabt, die ihren Gönnergruppen, ihren finanziellen Unterstützergruppen und natürlich auch ihren Wählergruppen gefallen hat. Und sie hat in jedem Moment, wo sie das konnte, ihre Macht eingesetzt und ausgebaut. Und das passt eigentlich. Sie ist keine Ideologin. Die Ideologie, die sie betreibt, überhaupt die ganzen politischen Konzepte vielleicht außerhalb der engeren Justizpolitik, die sind für sie Instrumente. Das ist von Anfang an, glaube ich, ganz auffällig. Es geht darum, Macht zu haben. Es geht darum, die Macht auszubauen und sich dabei wohlzufühlen. Und sie fühlt sich ganz ersichtlich, man kann sich auf YouTube vieles von ihr angucken, sie fühlt sich wohl dabei zu reden zu Menschen. Sie fühlt sich wohl dabei zu attackieren. Und möglicherweise ist das im Gegensatz zum Ausgleichenden der Charakterzug, der sie nach vorne bringt. Sie läuft nicht Gefahr, wie Elizabeth Warren, dass sie die Menschen verliert, weil es zu kompliziert ist, ihre Konzepte. Sie sagt über ganz viele Sachen einfach, das muss man diskutieren. Sie beschränkt sich auf ganz wenige Argumente. Also, ich halte sie für jemanden ziemlich Chancenreiches. Und ich halte sie gleichzeitig für ein Symbol des aus meiner Sicht sehr gefährlichen, für die ganzen USA sehr gefährlichen Trends in der Demokratischen Partei, immer etatistischer zu werden und immer mehr auf wirklich politische Konzepte zurückzugreifen, von denen man gehofft hatte, zumindest als Anhänger der Freiheit, dass die vollständig in der Mottenkiste verschwunden wären. Kamala Harris würde auch andere politische Konzepte vertreten. Und die Hoffnung kann sein, da sie sich immer als extrem anpassungsfähig erwiesen hat, dass sie das tut, falls sie, was ich nicht ausschließen würde, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird. Oder auch schon, falls sie Kandidatin der Demokraten erstmal für dieses Amt wird. Schließt das nicht aus? Ist eine interessante Person. Wer die Zeit hat, kann einen wunderbaren Artikel lesen in der neuen Ausgabe von Reason. Der ist noch sehr viel kritischer als das, was ich eben gesagt habe. Der heißt Kamala Harris is a cop who wants to be president. Und Cop ist nicht so in dem Sinne des nur Polizisten gemeint, sondern eines sehr aggressiven Polizisten, der seine Macht einsetzt. Und sie hat ein Buch geschrieben, The Truth We Hold. Das muss ich zugeben, ich nicht ganz gelesen habe, sondern nur, keine Ahnung, 30% oder sowas. Aber von da bekommt man mit, dass Ideen und Prinzipien für sie immer nur ein Instrument waren. Sie nutzt das nicht, man bekommt es einfach mit, wenn man liest, wie sie ihre eigene Karriere schildert. Nun könnte man sagen, und das ist kein schlechter Punkt, dass das bei den Prinzipien, die jetzt die aktiven demokratischen Wähler vertreten, mehrheitlich vertreten, eine Tendenz zu immer mehr Kollektivismus, Etatismus, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und ja, das stimmt wahrscheinlich. Sie würde nicht Bernie Sanders Politik 1:1 umsetzen. Er würde das wahrscheinlich tatsächlich versuchen. Und auch nicht, wäre auch nicht so verliebt in ihre eigenen Pläne wie Elizabeth Warren. Sie wäre von der tatsächlichen Politik, die sie macht, wahrscheinlich eher viel näher an Joe Biden. Und vielleicht attackiert sie ihn deshalb so scharf. Auf jeden Fall wird das weiter spannend, was passiert in den USA. Ich denke, dass wir bei den Demokraten noch eine weitere Radikalisierung inhaltlicher Art erleben werden. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Wir werden uns immer mal wieder mit den Vorwahlen befassen und mit dem, auch mit den sich ändernden Umfragen dann. Und ich wünsche erstmal alles Gute bis zur nächsten Woche und hoffe, Sie und euch beim nächsten Mal wieder als Hörer begrüßen zu können bei der nächsten Ausgabe von Asozial. Und tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.